SRF 1.
Wenn es gerade in der Garantiezeit kaputt geht, dann hat man ja das Gefühl, oder? Keine Diskussion, das Gerät wird halt geflickt oder ersetzt. Martina Schneider vom Konsumentenmagazin. Gewisse Unternehmen machen aber eigene Spielregeln.
Ja, und die sind dann gar nicht mehr kundenfreundlich. Die Kundin hätte zum Beispiel etwas müssen zahlen für ein Ersatzgerät.
Hinterdrein muss ich sagen, ist es also wirklich schon fair.
Ist so, findet auch unsere Rechtsexpertin. Und Gartenerde im Labor ist ein Abbild von unserem Konsumverhalten, das sich da drin wiederfindet. Zeig mir deinen Kompost und ich sag dir, wer du bist. Teilweise sind wir auch ein bisschen Grüsel. Es ist schon ein Moment her. Vor knapp 2 Jahren hat Heidi Bilderist aus Worb eine sogenannte Notfalluhr gekauft. Seit sie nämlich pensioniert ist, ist sie viel verrissen. Geht auch ab und zu allein wandern. Und mit dieser Uhr am Handgelenk fühlt sie sich sicherer.
Also wenn mir eben etwas würde passieren, wo auch immer, könnte ich auf einen roten Knopf an dieser Uhr drücken und werde direkt mit der Notrufzentrale verbunden. Und wenn ich auch nicht mehr ansprechbar wäre, könnte die Notrufzentrale auch meinen Standort orten und mir Hilfe schicken.
Also eigentlich eine gute Sache, die aber auch ziemlich etwas kostet. Für die Uhr allein hat sie dort mal rund 300 Franken gezahlt und jedes Jahr kommen noch 360 Franken dazu, eben für das, dass sie im Notfall immer jemand erreichbar ist. Findet Heidi Bilderist aber gut investiert, das Geld. Nicht so gut findet sie, wie das Unternehmen mit ihrem Garantiefall umgegangen ist. Stefan Wüthrich.
Anbieter von dieser Notfalluhr ist das Schweizer Unternehmen Smartwatcher. Die haben ihren Hauptsitz in Zürich. Ihre Uhren gibt es aber zum Beispiel auch in Deutschland, in Frankreich und in Österreich. Und die Smartwatcher-Uhr von der Heidi Bilderist, die ist eben nach gut 1,5 Jahren kaputt gegangen. Sie hat sie nicht mehr können aufladen und hat die Uhr müssen einschicken.
Und nachher, nach ein paar Tagen, habe ich ein Mail bekommen von der Smartwatcher. Meine Uhr sei irreparabel defekt.
Da können wir nichts mehr machen. Aber weil die Garantie noch laufe und sie so eine treue Kundin sei, haben wir ein faires Angebot für sie.
Das Modell, das ich habe, das gäbe es allerdings jetzt nicht mehr. Aber sie können mir das bessere, hochwertigere Nachfolgemodell als Ersatzuhr für die Garantie zustellen für einen Aufpreis von 50 Franken.
Heidi Bilderist soll also etwas zahlen, damit sie die Uhr, die während der Garantie kaputt gegangen ist, ersetzt bekommt. Sie findet das alles andere als fair und sie schreibt darum Smartwatcher.
Erstens kann ich ja gar nichts dafür, dass es mein Modell von dieser Uhr heute gar nicht mehr gäbe. Und zweitens würde sie ja an meinem Garantiefall, aus meinem Garantiefall Profit schlagen.
Aber Smartwatcher lässt nicht mit sich reden. Wenn sie so eine Ersatzuhr wollen, dann kostet die 50 Franken zusätzlich. Immerhin, man bietet ihnen an, sie können sonst auch das Geld zurückhaben. So, und das ist jetzt der Moment, wo sich Heidi Bilderist bei uns meldet. Sie will wissen, geht das Geld verlangen für ein Ersatzgerät? Und unsere Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner sagt,
nein, das geht klar nicht. Im Gesetz heisst es ja, ich habe Anspruch auf ein Ersatzgerät, wenn das Alter nicht mehr tut. Und dann muss ich keinen Aufpreis zahlen. Ich habe Anspruch auf ein gleichwertiges Ersatzgerät, das das Gleiche kann. Und eben dann muss ich nicht akzeptieren, dass ich noch etwas mehr zahlen muss.
Das Problem ist jetzt einfach, das haben wir hier im Espresso auch schon gesagt, es gibt eine Hintertürli. Unternehmen können nämlich das, was im Gesetz steht, ein bisschen einfach gesagt, aushebeln. Sie dürfen in ihren Geschäftsbedingungen ihre eigenen Regeln aufstellen. Und das machen ganz viele Unternehmen, eben auch Smartwatcher. Aber, und jetzt wird es fast ein bisschen absurd, hören Sie mal, was in denen ihren Geschäftsbedingungen steht.
Wenn der Garantieanspruch gerechtfertigt ist, kann Smartwatcher nach eigenem Ermessen entweder alle Mängel an der Ware beseitigen oder die Ware oder Teile davon kostenlos austauschen.
Maximale Verwirrung also. Von der Heidi Bilderist verlangen sie etwas für das Ersatzgerät und widersprechen mit dem nicht nur im Gesetz, sondern vor allem auch ihren eigenen Regeln.
Ja, jetzt aber höchste Zeit für ein paar Fragen. Der Stefan Wüthrich hat in den letzten Tagen mit Smartwatcher hin und her gemailt und er hat mir erzählt, so ganz schlau wurde sei er bis zuletzt nicht.
Ich habe Smartwatcher natürlich auf das angesprochen, dass sie ihren eigenen Regeln widersprechen mit dem Angebot, das sie der Heidi Bilderist gemacht haben und dass das halt schon ein bisschen den Eindruck erweckt, wie wenn sie es einfach mal hätten wollen probieren. Sie sagen mir, nein, das sei gar nicht so. Wir versuchen in keiner Weise einfach zusätzliche Produkte zu verkaufen.
Und gleich haben sie genau das gemacht in dem Fall, obwohl ja in ihren AGB steht, dass es bei einem Garantiefall kostenlos Ersatz gibt. Ja,
zudem schreiben sie mir, wenn immer möglich, täte man das genau gleiche Uhrenmodell kostenlos ersetzen. Von dem steht in den AGB allerdings nichts. Vielleicht auch darum heisst es in der Stellungnahme dann weiter, dass sie jetzt wollen ihre Kommunikation anpassen, um sicherzustellen, dass wir in Zukunft nicht einen solchen Eindruck erwecken. Also scheinbar ist es ihnen irgendwie auch bewusst, dass das jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen ist.
Interessant ist ja, wo Heidi Bilderist sich dann nochmal bei Smartwatcher gemeldet hat, gerüstet mit unserer Antwort, da ist es dann auf einmal gegangen.
Ja, da haben sie ihr dann zurückgeschrieben, man hätte das jetzt alles nochmal anschauen und abklären und man könne ihr das Ersatzgerät jetzt doch noch kostenlos anbieten. Warum es plötzlich die Kehrtwende gegeben hat, das habe ich sie zweimal ausdrücklich gefragt, zweimal keine Antwort bekommen darauf. Spezifische Kundeninformationen sind vertraulich, sagen sie.
Zeigt einmal mehr, wehren lohnt sich. Und Geschäftsbedingungen anschauen auch. Und die sind in dem Fall klar. Wäre einfach noch gut, wenn das Unternehmen selber die eigenen AGB auch kennen und sich daran halten. Dienstagmorgen auf SRF 1. Zeit, es ist jetzt dann gerade 20 ab 8. Es beruhigt, es macht Spass und im besten Fall macht man etwas für mehr Biodiversität. Werkeln im Garten oder auf dem Balkon, Pflänzchen setzen, Sämli aussäen und ein bisschen in der Erde wühlen. Erde aus einem Sack Universalerde. Geht Ihnen vielleicht auch so. Sie stehen im Baumarkt oder in der Gärtnerei vor der Erde und jetzt, welche soll ich nehmen? Und wie gut ist die Erde eigentlich? Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kassensturz haben die 14 meistverkauften Allzweckerden unter die Lupe genommen bzw. ins Labor geschickt. Die Kassensturz-Redaktorin Felicitas Flor kennt das Resultat. Guten Morgen hier im Studio. Ihr habt ja geschaut, ob es giftige Chemie in diesen Erden hat.
Für unsere Analyse hat das Labor nach 3 Arten von Schadstoffen gesucht. Nach Pestizidrückständen, also Spritzmittel, die Bauern und Bäuerinnen auf den Feldern brauchen, aber auch Hobbygärtner im Beetli hinter dem Haus oder im Schrebergarten. Dann zweitens nach Rückständen von Mineralöl, also zum Beispiel Spuren von Diesel, Heizöl oder Schmieröl. Und als drittes noch PAC. Das steht für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoff. Das sind krebserregende Stoffe, die bei Verbrennungen entstehen. Und zwar beim Verbrennen von kohlenstoffhaltigem Material. Zum Beispiel im Automotor oder in der Heizung, aber auch beim Bröteln mit Kohle oder Holz.
Und wie sieht es aus? Ist zu viel ungesundes Zeug in diesen Erden?
Was heisst zu viel? Grundsätzlich will man ja gar keinen Schadstoff drin haben, wenn man so eine Erde kauft. So ist es aber häufig nicht. Das Labor hat in einer Erde einen Pestizidrückstand gefunden, in 3 Erden Mineralölreste und in 8 Erden PAC. Also nur 4 von 14 Erden sind ganz sauber gewesen. Das Ding ist, für solche Erden im Sack gibt es keine gesetzlichen Regelungen und es ist auch keine Behörde zuständig, um die zu kontrollieren. Es gibt keinen Grenzwert für Schadstoffe. Ja. Darum wollte ich wissen, wie problematisch die Schadstoffrückstände sind. Zum Beispiel, wenn ich als Hobbygärtnerin im Beetli in dieser Erde Gemüse oder Kräuter ziehe. Das wollte ich von einem Toxikologen wissen. Er schätzt eine Gesundheitsgefährdung durch die Erden als sehr unwahrscheinlich ein, weil es sind nur kleine Schadstoffmengen gefunden worden und die Stoffe werden über die Wurzeln auch nicht gross in die Pflanzen aufgenommen.
Das heisst, grosse Sorgen um die Gesundheit muss man sich da nicht machen?
Nein, der Toxikologe hat da keine Bedenken. Er hat mir gesagt, er würde in allen von diesen Erden Pflänzchen anbauen und dann auch essen.
Okay. Aber wie kommen dann die Schadstoffe überhaupt in die Erde rein?
Das habe ich den grössten Schweizer Erdenhersteller, die Firma Ricoteer, gefragt. Sie gehen bei der PAC und bei den Pestiziden davon aus, dass die vor allem aus einer Zutat von diesen Erdmischungen kommen, nämlich aus dem Grüngutkompost. Dort werden die Abfälle recycelt, die die Haushalte in die Kompostabfuhr geben, aber auch Laub im Herbst oder Gartenabfälle, die Firmen in Kompost mitgeben. Wenn da Rasenschnitt oder Früchteschale drin sind, die mit Pestizid behandelt worden sind, kommen die Pestizide nachher halt auch im Kompost oder die können zumindest dort landen. Ähnlich ist es bei den PAC, also bei den Schadstoffen, die bei diesen Verbrennungen entstehen. Die können zum Beispiel im Kompost landen, wenn Asche oder Kohlenreste im Kompost entsorgt werden. Darum war mir auch nicht bewusst, Kohlenreste oder Asche immer in Kirchzack.
Wenn es abgekühlt ist.
Genau. Die schädlichen Packstoffe kommen aber auch über die Abgase in die Luft, setzen sich nachher auf die Pflanzen ab. Und wenn man die dann kompostiert, dann können die Schadstoffe auch im Kompost landen. Die Pack kommen in unserer Umwelt einfach an vielen Orten vor und man kann sie im Kompost nicht komplett vermeiden. Darum gibt es für den Kompost auch einen gesetzlichen Richtwert, also eine gewisse Menge an Pack, die erlaubt sind. An die halten sich die Erdenhersteller und die sind auch in unseren Analysen eingehalten. Ja. Der Bundesrat hat jetzt übrigens gecheckt, dass es da eine Gesetzeslücke gibt bei diesen Universalerden und im Moment wird an einer Regelung geschaffen. Es ist also etwas im Tun.
In 4 Erden hat das Labor aber keinen Schadstoff gefunden. Das zeigt doch, es würde schon gehen, oder?
Es kommt eben darauf an, was drin ist. Je nach Zutaten, die in solchen Erdenmischungen drin sind, sind sie weniger anfällig für Schadstoffrückstände. Zum Beispiel Fasern, die aus Holzschnitzel hergestellt werden, oder Kompost, der aus Baumrinden von Sägereien gemacht ist, statt aus Grüngut. Die unbelasteten Erden im Test hatten mehr von diesen Zutaten drin gehabt.
Und auf was kann man dann selber achten, damit man eine möglichst saubere Erde verwünscht?
Ja, das ist eben nicht ganz einfach. Man kann sich an diesen Zutaten orientieren. Es ist aber auch nicht auf allen Packungen so genau deklariert, was drin ist. Auf Bio-Erden zu gehen, ist auch nicht eine hundertprozentige Lösung. Das Labor hat auch in Bio-Erden Schadstoffrückstände gefunden. Aber trotzdem, das ist mir aufgefallen, von 4 sauberen Erden, die wir angeschaut haben, sind 3 mit den Hilfsstoffknospen von BioSwiss auszeichnet.
Okay. Dass Bio in dem Fall nicht bei allen Erden ein Gütesiegel ist und wie eine Gruppe von Gärtnerinnen ganz konkret ihre Beete bereit machen, Kassensturz schauen, heute Abend, 5 ab 9 Uhr auf SRF 1 im Fernsehen.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.